Essentiell, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Freitagsduell heute mit Andrea Gdolzky, ehemalige ÖVP-Gesundheitsministerin, dann aus Protest wegen Schwarz-Blau in Niederösterreich aus der ÖVP ausgetreten, jetzt wieder als Ärztin aktiv. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Und andererseits mit Bernhard Heinzelmeier, Jugendforscher, jemand, der sich wirklich gut mit Daten auskennt, ein einfaches Mitglied der SPÖ im Burgenland und ein Kritiker der SPÖ trotz der Mitgliedschaft, richtig?
Ist alles richtig.
Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und wir starten natürlich mit der Causa Prima, die das politische Österreich jetzt schon seit über einer Woche beschäftigt, nämlich die Causa Lena Schilling, die heute eine neue Wendung bekommen hat. Die Grünen haben ihre neuen Plakate präsentiert und man hatte ein bisschen den Eindruck einer Notbremsung, weil Lena Schilling sich heute erneut entschuldigt hat, aber nicht nur Lena Schilling, auch Werner Kogler für seine Fäkalausdrücke und seinen doch mehr als seltsamen Auftritt bei der allerersten PK zum Thema Lena Schilling. Ist es damit für die Grünen ausgestanden?
Ich glaube das nicht. Ich habe mehrfach immer wieder betont, dass ich von Anfang an, wo das Ganze noch gar nicht ruchbar wurde, gesagt habe, dass ich der Meinung bin, dass es zu jung, dass Lena Schilling zu jung für diese Position ist. Ich betone immer wieder, auch als ehemalige Jugendministerin, es ist mir ganz, ganz wichtig, dass junge Menschen sich für Politik begeistern, weil ich glaube, wir brauchen Nachwuchs und Politik ist ein ganz, ganz spannendes Thema, aber es gibt eben sozusagen diese Lernphase, die gerade junge Politikerinnen und Politiker brauchen und in dieser Lernphase auch einfach merken, was geht nicht, was kann ich sagen, was kann ich in jugendlichem Leichtsinn nicht sagen und wo sind die Grenzen gesetzt. Das ist das eine. Und da glaube ich, dass Lena Schilling einfach für diese Position, noch dazu im Haifischbecken EU in Brüssel, wo ja noch viel mehr dazu kommt, als wenn du jetzt in einer Gemeinde als Politikerin arbeitest oder selbst in einem Bundesland, letztlich auch im Bund. Ich meine, wir haben ja immer wieder gesehen, dass es junge Abgeordnete im Nationalrat gibt, die das sehr wohl gut schaffen, aber die halt systematisch auch über die eigenen Parteien geschult hinaufgekommen sind. Und das Zweite, was ich sage, ist, ich glaube, dass Lena Schilling einfach wirklich sehr, sehr jung ist, auch im Geiste. Und das ist nichts Bösartiges, sondern es ist ja eigentlich gut, wenn man jung geblieben ist oder jung bleibt. Bei ihr sehe ich halt schon ein bisschen so diese auch Entwicklungsstufe, die jeder von uns durchgemacht hat in seiner Kindheit und Jugend, wo gerade Mädchen sehr anfällig dafür sind, so zwischen 14, 15, 16, einfach Geschichten zu erfinden und Geschichten auch zu erzählen und falsch zu interpretieren. Und das scheint hier gewesen zu sein. Ich möchte es aber nicht kleinreden, weil da geht es um Verleumdung von ganz bösartiger Ebene. Hier werden Unterstellungen getätigt, die strafrechtliche Hintergründe haben. Und da muss ich ganz ehrlich eins sagen, da hört sich auch jugendliches Lügenmärchen erzählen oder Schummeln oder Schwindeln auf für mich, sondern da geht es um harte Fakten. Und daher glaube ich, nein, es ist noch nicht ausgestanden für die Grünen.
Also rein prinzipiell lege ich nur Wert auf die Feststellung, reines Gossiping kenne ich auch bei genügend Männern und zwar sogar bei erwachsenen Männern, gerade wenn es in der Politik ist, was ich da im Laufe der Jahre immer mir anhören konnte, wer mit wem angeblich was oder nicht gemacht hat. Aber die Andrea Gdolzky hat jetzt die Ebene angesprochen, um die es ja eigentlich geht. Es geht ja nicht nur um, hat man da irgendwelche harmloseren Gerüchte erzählt, waren schon sehr relevante Vorwürfe in diesen Gerüchten, die sie erzählt hat, die ja auch jetzt mittlerweile zu einer Klage führen des Ehepaars Bormena. Ist das ausgestanden mit es tut mir leid oder?
Also mit, ist, mit dem "es tut mir leid" ist nie etwas ausgestanden. Ich meine, das glauben die Menschen nur, wenn man sich entschuldigt, dann ist alles vorbei. Aber das ist irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen was, hängt mit dem österreichischen Katholizismus zusammen. Da geht man dann in diesen Beichtkobel rein und kommt dann gereinigt raus, ne? Egal wie viele Opfer man hinter sich gelassen hat. Da, ja. Also ich denke mal, und das versuchen halt die Grünen auch. Jetzt leisten sie halt Abbitte und gestehen ihre Sünden. Und der Herr Kogler hat dieses furchtbare Wort "Gefurze". Das tut ihm jetzt auch schrecklich leid. Also das nützt überhaupt nichts, weil die Opfer sind da. Nicht? Also ich meine, die Born Männers, eigentlich schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht? Weil da sind Kinder da und dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, was man da weiter transportiert. Aber es sind ja nicht nur die Born Männers. Es gibt einen Spitzenfunktionär der SPÖ, dem wurde ja ganz was Ähnliches vorgeworfen. Der hat zwar nicht dazu Stellung genommen, noch nicht, ja, aber wird man sehen, ob da noch was kommt. Und auch das, diese Belästigungsvorwürfe sind halt auch ein bisschen toxisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Journalist, der dann bei Puls 4 da einer Examination unterzogen wurde, ob das alles wahr ist, und dann glücklicherweise freigesprochen wurde vom Tribunal. Also das ist ja alles hoch unangenehm. Also da kann ich nicht sagen, es tut mir sehr leid. Und so konkret hat sie es eh nicht angesprochen. Sie redet immer so ein bisschen drumherum. Ne? Und mir fällt dabei, was mir auffällt dabei ist, da ist jetzt übrigens ein sehr guter Aufsatz von dem deutschen Philosophen Burckhardt erschienen, der hat geschrieben, das Problem unserer Zeit ist, dass wir unter einem psychotischen Wahrheitsbezug leiden. Also das heißt, wir beschäftigen uns nicht damit, die Realität richtig zu deuten und mit der Realität richtig umzugehen, sondern wir beschäftigen uns nur mit Realitätsverleugnung. Und das ist das, was die Grünen da abliefern. Das ist ein psychotischer Umgang mit der Wahrheit. Man verleugnet was oder erfindet eine neue Wahrheit. Das ist übrigens jetzt nicht nur speziell für die Grünen, das ist generell so. Man hat ein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. Und die Ikone dieses gestörten Verhältnisses zur Wahrheit ist jetzt die Lena Schilling. Ne? Also das ist jetzt das Beispiel, ja, das wird man in 10 Jahren, wird man das in den Schulbüchern lesen, ne? Wie man die damals in dieser Zeit mit der Wahrheit umgegangen ist. Und das finde ich finde das einfach schrecklich, weil da genügt keine Entschuldigung. Richtig wäre der Rücktritt. Also das geht nicht. Irgendwann ist einmal das Maß voll. Ich weiß, das ist jetzt für die Grünen sehr unkommod, weil die kriegt man von der Liste nicht runter und ich weiß nicht was. Aber sie hätte ja ankündigen können, nach den Wahlen wird er sich zurückziehen, das geht ja alles. Ja. Und dann wäre das angemessen gewesen. Das finde ich ist nicht angemessen, weil wie gesagt, das ist nicht, ich sehe es nicht so wie der Bundespräsident, der gesagt hat, jeder junge Mensch macht Fehler. Also ich weiß es nicht, solche Fehler, die sind nicht sehr weit verbreitet. Also insofern würde ich das, für mich ist keine Kleinigkeit. Also das ist noch nicht für mich nicht ausgestanden und da haben noch viele Leute drunter zu leiden. Und ja, also ich erwarte mir von den Grünen eigentlich mehr diesbezüglich. Mhm.
Darauf würde ich jetzt gerne noch kommen, jetzt ein bisschen weg von der Person Lena Schilling, das Krisenmanagement der Grünen. Das ja selbst innerhalb der Grünen meinen Recherchen zufolge doch für, freundlich ausgedrückt, einiges Kopfschütteln ausgelöst hat und gesorgt hat. Was bedeutet das jetzt für dieses Führungsduo Werner Kogler und Sigrid Maurer?
Ich bin immer wieder verwundert, warum gerade in Zeiten wie diesen, wo ja eigentlich ununterbrochen bei den unterschiedlichsten Parteien Krisen auftreten und von außen ununterbrochen klar gesagt wird, sie brauchen ein Krisenmanagement. Es gibt Menschen, die lernen das, die können das, die kann man als Berater anstellen. Sie stellen ja sonst auch 100.000 Berater an, um sie mehr oder weniger gut zu versorgen. Das heißt, vielleicht könnten es einmal jemanden anstellen, der ihnen auch wirklich was bringt. Faktum ist, ich bin verwundert, dass trotz dieser Zeit eine Partei, die ja inzwischen finanziell ganz gut dasteht, nicht in der Lage ist, sich ein entsprechendes Krisenmanagement zuzulegen. Und zwar nicht jetzt erst der Fall. Ich glaube, jede Partei müsste so ein Krisenmanagement haben, weil das ja auch jeder Konzern hat. Es kann dir heute ja jederzeit passieren, auch in der Privatwirtschaft, dass es zu Dingen kommt, wo du richtig agieren musst. Und ich kann mich gut erinnern, gerade Spitäler sind ja immer so eine sehr hohe Gefahr, dass da, wenn irgendetwas passiert, natürlich aus Selbstschutz irgendein Arzt hinausgeht und in dieser ersten Phase wo Journalisten natürlich genau diese Worte dann auf Dauer in den versenken. Wir haben damals auch Krisenmanagements aufgebaut und es war völlig klar, wer sagt was und wann und zu welchem Zeitpunkt. Und nein, man stürmt nicht einfach vor irgendein Mikrofon und sagt irgendwas, was nicht abgesprochen ist. Das heißt, diese Form von Krisenmanagement erwarte ich mir eigentlich und das zeigt für mich, und das ist jetzt eine böse Ansage, das weiß ich, aber ich muss ab und zu besser sein, das zeigt für mich, dass sie also für mich völlig unwählbar sind in der momentanen Situation, weil wie will denn, gerade in Europa stehen wir vor riesigen Krisen. Allein all das, was in der Ökologie zusammenkommt mit der Wirtschaft und wo sich speilt und wo es einfach Diskussionen geben wird, die können das nicht. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das Krisenmanagement oder die Krisenkommunikation der Grünen hat ja bis heute, heute hat man eindeutig wieder eine andere Linie versucht, aber auch in den Tagen nach der ersten Pressekonferenz war ja ein Wahnsinn, das ist alles eine Kampagne, das ist Schmutzköbel. Das hat doch sehr erinnert an die Kommunikation der FPÖ, ein bisschen als wären die Grünen jetzt in die Wahlkampfschule der Freiheitlichen gegangen. Bei den Freiheitlichen hat dieses jetzt erst recht in der Vergangenheit mitunter funktioniert. Aber kann so eine Linie bei einer Partei wie den Grünen funktionieren?
Ich glaube, das kann prinzipiell nicht funktionieren. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil desto mehr ich das verleugne, ja, desto mehr den Elefanten im Raum verleugne, desto mehr starren die Leute an. Ne? Und jetzt starren alle die Schillinge an. Ich habe das von vornherein gesagt, wenn man so mauert, ja, dann macht man das Objekt der Begierde gerade noch interessant und dann fangen alle zu ermitteln an und zu recherchieren an und dann wird der Diskurs angeheizt. Also die Büchse der Pandora war so ein bisschen ein Spalt offen, das hätte man noch zudrücken können, wenn man ein bisschen geschickter gewesen wäre, so haben wir es aufgerissen. Und dann geht's los. Nicht? Da sind die Dämonen ausgefahren in alle Richtungen. Nicht? Und jetzt haben sie den Salat. Also ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, weil du die FPÖ auch erwähnst, nicht? Die haben auch mal ein bisschen zum Sektierertum neigt. Das ist das Krisenmanagement einer Sekte gewesen. Nicht? Weil die Sekte, die hat die Wahrheit gebracht, die hat immer recht. Es geht um alles. Es geht immer um alles. Und deswegen, und der Feind ist immer draußen. Manichäisches Weltbild. Nicht? Und der ist böse, ja. Und wir sind immer die Guten. Nicht? Und ich glaube, die, wie sie da aufmarschiert sind bei der Pressekonferenz, das war ja eine Groteske. Ja? Der steinerne Gast aus Oberösterreich und die ständig nickende Frau Gewessler und also die versteinerte, die auch versteinerte Maurer, die ja in Wirklichkeit, wie wenn es mit Beton ausgegossen worden wäre, dort gestanden ist. Und der völlig echauffierte Kogler, der ja ständig echauffiert ist. Und das war alles am Ende, war das irgendwie. Also das war so, wie so ein Unwetter, das über die Journalisten hergezogen ist und dann sind die wieder alle abgetreten. Es war einfach furchtbar. Also, und da denke ich mir, wer berottet die eigentlich? Weil ich kenne das nur aus der SPÖ. Die haben ja immer so PR-Agenturen. Ja? Das ist der Wolf aus dem 14. Bezirk, der war schon immer in der Sektion. Jetzt hat er PR-Agentur geredet und die Karin aus dem 3. Bezirk. Ja? Und die beraten dann und es kommt immer was Furchtbares raus. Ja? Und ich denke mir, da ist genau das Gleiche. Also da muss irgendwer im Hintergrund muss da Ideen haben, ja, die einfach schrecklich sind. Nicht? Und der Kogler und seine Leute rennen auf die Bühne und setzen die dann um. Also das war missglückt, misslungen. Da haben sie sich wirklich selbst einen großen Schaden zugefügt. Ne?
Und die Frage ist, wird das mit der EU-Wahl, egal wie die ausgeht, und wir haben natürlich keine Ahnung, wie die EU-Wahl am 9. Juni ausgehen wird, vorbei sein oder wird das die Grünen noch im Nationalratswahlkampf beschäftigen?
Ich glaube, sie werden sich damit konfrontiert sehen müssen, weil natürlich die anderen Parteien es hervorziehen werden. Es ist also sicher so, dass sie es nicht machen werden oder versuchen werden. Möglicherweise ist auch die Bevölkerung da freundlicher und diskutiert es nicht mehr, außer es kommt natürlich immer wieder aufs Tapet. Nicht? Und ich denke mir, also in der kurzen Phase bis zum Nationalratswahlkampf wird das nicht verschwinden und wird nicht aus dem Gedächtnis der Leute kommen und wird natürlich von den anderen Parteien herangezogen werden. Nämlich genau weniger in Richtung Lena Schilling, mehr in Richtung, schaut sie solche Kandidaten, die eben lügen, die was haben, was kann das sein für eine Partei? Und ich glaube, also da werden sie immer wieder, und da sollten sie sich jetzt schon vielleicht, ich meine, kleiner Tipp von mir, ich bin kein PR-Berater und mache das auch nicht, aber da sollten sie sich vielleicht jetzt schon eine Kommunikation mit einem Experten überlegen, wie sie dann darauf reagieren. Und das wird natürlich auch einen Hintergrund haben, wie sie jetzt abschneiden und wie Lena Schilling abschneidet und ob sie wirklich bleibt. Weil da bin ich ganz bei dir, Bernhard. Ich meine, ich glaube, das wäre jetzt einmal das Einfachste, wenn sie hergeht und sagt, jetzt sind wir in der zweiten Welle dieses Wahlkampfs und ich meine, das ist jetzt eigentlich kurz vor dem Ziel, den Reiter zu wechseln, ist also eine höchst schwierige bis unmögliche Situation. Aber es gibt ja mehrere Menschen, gerade die Grünen sind ja solche Teamplayer, es ist ja nicht nur sie, die nach vorgeht, sondern es gibt eine zweite und eine dritte und einen vierten und so weiter. Und nach dem Wahlkampf tritt sie zurück, weil das nicht geht.
Ich sage, zu der Zeit wirkt es nicht danach, nein. Wir wissen natürlich nicht, wie sie sich am Ende entscheidet, was im Wahlkampf jetzt auffällt. Und wir haben ja auch Duelle gemacht, die wir jetzt täglich aussenden, der EU-Spitzenkandidaten. Die übrigen Kandidaten greifen Lena Schilling relativ wenig bis gar nicht an. Ist das eine kluge Strategie und könnte sich das im Nationalratswahlkampf, wenn dann Werner Kogler das Gegenüber ist, ändern?
Nein, ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Strategie, die nicht anzugreifen, weil die zündet sie eh selber an. Nicht? Also die stehen halt herum und schauen zu, wie sie die Lena Schilling und ihre Umgebung selber vernichtet. Nicht? Das ist eine Selbstvernichtungsaktion, furchtbar eigentlich. Ja? Und deswegen sagen, was sollen sie noch dazu sagen? Nicht? Und die was dazu sagen, da wäre es besser, sie hätten es nicht gesagt, wie zum Beispiel der Wilimski.
Dazu also, kommen wir dann in
ja,
zweiten
das ist ja, da ist man, sitzt ja. man mit offenem Mund dabei und denkt sich, wie ein Mensch sowas einfallen kann. Mhm. Das ist tatsächlich, das ist wirklich grotesk. Also da bleibt der Mund offen, man weiß ja gar nicht, wie man das kommentieren soll. Also jedenfalls, was soll man da noch viel dazu sagen? Ich meine, und wenn man jetzt sieht im Vertrauensindex, ist die Lena Schilling, glaube ich, jetzt auf um 30% oder 33%, weiß nicht.
Es ist nur Sobotka
runter. Genau. Also der Sobotka hat noch das totale Fiasko. Das ist wie Österreich beim Song Contest. Der Sobotka ist Gott sei Dank noch letzter geworden, weil man nur Vorletzter. Aber das ist eh schon ein Fiasko. Also, und ich glaube, für die Grünen ist, die Grünen haben Sektencharakter und ich glaube, der Kern der Sekte wird mit oder ohne Schilling halten. Also ich glaube, die werden ihre, was weiß ich, 10-12% kriegen und das wird es dann sein, ob wenn die da hinsetzen oder nicht. Danach wird es halt problematisch werden, weil wenn sie die Lena Schilling, jetzt weiß ich gar nicht, wer da 2 und 3 ist bei denen, aber wenn sie die Lena Schilling dort sitzen lassen, dann ist halt das die Nacht der politischen reitenden Leichen, weil die wird halt dann nichts mehr sein. Aber das ist man bei den Grünen eh gewohnt, wie die Mercedes Echerer, die ist ja auch irgendwo in einem Nebel verschwunden und man wurde nie wieder gesehen. Und auch bei der Frau Wiener war es ja ähnlich.
Die ist auch irgendwie, Sarah Wiener,
die ist ja auch, die verschwinden dann alle irgendwie. Wird wahrscheinlich die Lena Schilling auch irgendwo da in Brüssel irgendwo verschwinden und man wird sie irgendwann vergessen haben und ja, es wird halt irgendwie andere das machen müssen. Also, aber während tut das nichts mehr. Also das kann man nicht vorstellen.
Ne? Naja, vor allem, wir dürfen nicht vergessen, es kommen Klagen jetzt, nicht? Und man weiß ja nicht, wie die ausgehen. Und ich meine, damit wird jedes Mal wieder, wenn da ein Schuldspruch oder wenn irgendetwas kommt, und vor allem muss sie sich konfrontieren, als relativ junger Mensch. Und das tut mir leid für sie, weil ich ganz allgemein Mitleid mit jungen Menschen habe, die da offensichtlich wirklich völlig aus welchen psychologischen, psychiatrischen oder entwicklungspsychologischen Gründen hineingeschlittert sind. Das kriegt sie nicht mehr weg, nicht? Weil die Klage der beiden Männer, die werden die gewinnen. Und das heißt, damit steht sie ja mit einer Situation da.
Und wo das sie dann ist leben dann muss. Im Nationalratswahlkampf, weil das kann nicht vorher ausjudiziert werden, muss man dazu sagen.
Aber sie kriegen es noch einmal aufs Dach. Ne? Ja. Also, da kommt es dann einmal von der nächsten Wahl, zack, wird dort noch die Familienzerstörungsaktion, Born Männern am dabei sein, durch alle Zeitungen gehen, wird nicht angenehm. Also glaube ich, wird nicht angenehm.
Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir über das weiter, was der Bernhard Heinzelmeier schon angekündigt hat, nämlich unser Duell zwischen Lena Schilling und Harald Wilimski und den sonderbaren Begriff des Sugar Daddies, den der blaue Spitzenkandidat gewählt hat. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Freitagsduells mit Andrea Gdolski und Bernhard Heinzelmeier. Und wir haben ja schon ausgiebig über die Causa Lena Schilling geredet. Jetzt kommen wir zu unseren EU-Wahlduellen. Und da hat gleich das allererste für einen Eklat gesorgt. Der Bernhard Heinzelmeier hat es schon angedeutet im ersten Teil. Das war das Duell Lena Schilling Harald Wilimski, wo Harald Wilimski plötzlich angefangen hat, Lena Schilling zu erklären, Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei ihr Sugar Daddy. Was hast du dir dabei gedacht, als du dieses Wort gehört hast?
Ja, ich war ein bisschen, wie sagt man, auch versteinert, erschrocken, nicht gewusst, wie ich das Ganze einordnen soll. Weil bei der FPÖ, die FPÖ ist ja eine Partei, die momentan auf einer Erfolgswelle reitet. Nicht? Und wenn man sich in ganz Europa anschaut, jetzt Blick in die Niederlande und so, ja. Italien, Ungarn, also da ist ja alles...
Frankreich,
also das sind alle, die Rechtsparteien sind im Aufschwung. Und wenn man jetzt nach Frankreich schaut, warum sind sie in Frankreich im Aufschwung? Weil es ihnen halt gelingt, neue Schichten zu erschließen, sonst geht es ja nicht, weil sonst bleibst du der Sekte. Ja? Also dann bleibst du bei den 100%igen oder 150%igen und dann ist halt das Wachstum begrenzt. Und ich denke mir, das, was der Wilimski gemacht hat, ist eine wachstumsbegrenzende Aktion. Weil Sugar Daddy zu sagen, also ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass dieser Bundespräsident diese Rolle gar nicht mehr ausfüllen könnte, aber jemanden vorzuwerfen.
Einer
23-Jährigen noch dazu. Also das ist wirklich diese Herabwürdigung dieser Lena Schilling, auch was sie auch immer getan hat, ja, das ist, glaube ich, zumindest genauso arg, was sie da anhat. Also geht überhaupt nicht, finde ich entsetzlich und ist auch rein taktisch verblödet. Also wenn ich das jetzt ehrlich sagen muss, also das hätte sie gerne schenken können. Ja.
Aber zur Taktik möchte ich dann noch kommen. Ich habe natürlich bei den Blauen nachgefragt, wie man auf so eine jenseitige Idee kommen kann, so einen Begriff zu verwenden, weil der ist auch nicht komisch, sondern der impliziert einen völlig wahnwitzigen Vorwurf. Die haben mir gesagt, naja, das ist doch lustig.
Also ich muss dazu sagen, ganz kurz und prägnant, wenn einer auf einer Kabarettbühne steht und er erzählt einen Witz und keiner lacht, muss er abtreten. Und genauso sehe ich das. Ich finde nämlich, ich bin sonst sehr überlegt und es gibt immer wieder Aussagen, wo ich sage, okay, ja, das ist rausgerutscht und so. Das kann nicht rausgerutscht sein.
Das war geplant.
Weil Sugar Daddy weiß, glaube ich, jeder, um was es geht. Mhm. Wir brauchen das nicht wiederholen und wir brauchen das auch nicht erklären. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Mhm. Und ich glaube, wenn er das zu mir sagt, glaube ich ihn. Also, und sei es nur wegen Rufschädigung, Verdienstentgang als Ärztin oder sonst irgendetwas. Also ich hätte Lena Schilling gut verstanden, wenn sie aufgestanden wäre und gesagt hat, es tut mir leid und ich verlasse das. Weil das ist auch wäre eine gute Reaktion gewesen. Hätte vielleicht wieder ein bisschen Sympathiewerte gebracht. Aber nein, das ist der Herr Wilimski ist genauso unnotwendig in der Funktion wie derzeit aufgrund ihres Vorhabens Lena Schilling. Und wenn wir da lang noch reden, dann glaube ich,
sind alle weg.
Dann sind alle weg, dann haben wir keine EU.
Dann nehmen wir sie noch die nächsten vor und dann ist Schluss.
Vorsicht, bleiben wir jetzt einmal noch da. Wir können dann eher auf die anderen kommen. Ich gehe eher auf andere Duelle ein. Ich möchte zu dieser Taktik, die du angesprochen hast, kommen, weil das war natürlich eine durchdachte Aktion, also soweit man sowas als durchdacht, also sagen wir eine geplante Aktion und nicht ein spontaner Pseudo-Gag. Die Woche davor, also gleich nachdem die Lena Schilling-Affäre bekannt wurde, hat ja Harald Wilimski sie, was für eine Grüne eh toxisch ist, in Schutz genommen und hat eigentlich sehr moderat reagiert. Das hat in Umfeld von Herbert Kickl eher für Ärger gesorgt, weil natürlich auch die einfachen FPÖ-Funktionäre oder auch die Postings, die sie auf ihren diversen Social-Media-Kanälen haben, waren alle gegen die Lena Schilling. Und die wollten jetzt wieder dieses typische Provozierende haben, was Herbert Kickl ja liebt. Warum will das der Herbert Kickl jetzt, wenn man eben eigentlich weiß, dass, egal ob es Jörg Haider war oder Heinz-Christian Strache, sobald es für die Freiheitlichen gut lief, haben die ja in bundesweiten Wahlkämpfen immer ein bisschen abgesoftet. Warum jetzt so gar nicht?
Ja. Also ich weiß es ja nicht, ob das der Herbert Kickl will und wie das da intern zustande gekommen ist. Wie auch immer es zustande gekommen ist, es ist schlecht und es ist falsch und es ist eine taktische Fehlleistung. Es ist recht einfach. Weil, wie schon gesagt, es ging jetzt da um Schichten, die halt nicht über diese blödsinnigen Witze angesprochen werden, sondern die man, mit denen man vernünftig reden muss. Und ich sage ganz, ganz deutlich, das ist der parteiischste Bundespräsident, ja, den seit ich das politische Geschehen verfolge, gesehen habe. Und das hat ein bisschen schon mit dem Heinz Fischer angefangen, muss man sagen, der nimmer mehr, weil vorher waren eigentlich die Bundespräsidenten eher seriös, was das betrifft. Also die haben Parteimitgliedschaft zurückgelegt und haben sie wirklich bemüht, ich sage, es geht ums Bemühen, bemüht, eine neutrale Position zu haben. Das war beim Heinz Fischer für mich nimmer mehr ganz zu sehen und das ist jetzt bei diesem Bundespräsidenten überhaupt nimmer mehr zu sehen, weil wirklich den Eindruck gehabt, der spielt eine Rolle in der Orchestrierung der grünen Politik. So, und ich meine, wenn ich das auf diese vernünftige Art und Weise sage, und da kann ich wirklich auch scharfe Worte verwenden und Beispiele bringen, dann wird mir jeder in dem Land verstehen. Wenn ich den Sugar Daddy umhänge, ja, dann wird das viele Leute abstoßen, weil sie denken, was redet der da? Da geht es nicht um Sugar Daddy, da geht es darum, ob wir einen Bundespräsident haben, der neutral ist in seiner Rolle oder nicht. Und dann sollen sie, dann kehrt man das hervor, erklärt das und sagt, so geht das nicht. Und schon kann man die Wählerstimmen überall abholen, die sagen, ja gut, ja, das ist eigentlich richtig, das verstehe ich, ist nachvollziehbar. Also das heißt, es ist nicht vernünftig. Also ich habe das Gefühl, um mit Freud zu sprechen, da ist irgendwas aus dem S hochgestiegen, ja, und ist irgendwie am Über-Ich vorbei ins Ich eingedrungen und hat sich dort irgendwie auf eine seltsame, kranke Weise manifestiert. Ja. Also ich meine, man sollte das hätten sie besser verdrängt. Also diesen Impuls hätte man besser verdrängt.
Ich glaube schon, dass es auch teilweise ein politisches Kalkül ist von Herbert Kickl und den Seinen, weil sie natürlich schon auch Angst haben, dass bei der EU-Wahl, das wäre ein Klassiker für FPÖ-Wähler, ihre Klientel doch stärker zu Hause bleiben wollen könnte und deswegen jetzt die Kernwähler zu versuchen zu mobilisieren.
Also die Kernwähler sind aber mobilisierbar. Ich glaube, ich bin trotzdem eher bei Bernhard Heinzelmeier. Ich glaube, dass wenn, müssen sie breiter streuen. Sie können nicht nur auf diese Kernwähler gehen und wenn sie breiter streuen, sind wir jetzt draußen. Und da muss ich sagen, setzen nicht genügend, ist erledigt. Und ich weiß auch gar nicht so, ob die Kernwähler wirklich das mit dem Sugar Daddy verstanden haben. Weil ich nicht glaube, dass das Kernwählerpotenzial der FPÖ einen so hohen Bildungsgrad hat, dass es weiß zwischen den Zeilen, was es bedeutet. Vielleicht finden die das herzig. Also vielleicht kann das Kalkül gewesen sein.
Da hätten sie vielleicht sagen müssen, ein anlassiger Opa, der ein bisschen Geld gibt.
Gut, jetzt sagt der Taschen. Danke, Bernhard Heinzelmeier. Jetzt hast du
es. Jetzt haben wir es endlich
jenen übersetzt.
Entschuldigung.
Vielleicht ist jetzt gar nicht ein Rätsel, was ein Sugar Daddy sein könnte.
Entschuldigung.
Aber ich gehe fix davon aus, dass unsere Zuseher das wissen und auch genügend US-Serien kennen, wo das regelmäßig vorkommt, auch dieser Begriff. Und vielleicht schaut die FPÖ zu viel gewisse US-Serien, zum Beispiel Gossip Girl, man weiß es ja nicht. Grundsätzlich zu dieser Strategie Kernwähler und EU-Wahl, weil du ja auch mit Daten zu tun hast und Fokusgruppen. Jetzt war es doch immer so, dass bei EU-Wahlen die Freiheitlichen eigentlich ein Problem hatten, ihre Wähler zu mobilisieren. Ist das diesmal anders? Also man muss dazu sagen, sie führen in allen Umfragen, es gehen auch die anderen Parteien relativ fix davon aus, dass die FPÖ Nummer 1 werden würde bei dieser EU-Wahl. Aber das liegt doch teilweise an der Schwäche der anderen oder vor allem. Wird das diesmal anders sein und freiheitliche Wähler sind stark mobilisiert für die EU-Wahl?
Also ich weiß, stark würde ich nicht sagen. Also das ist schon richtig, dass die freiheitlichen Wähler können mit der EU weniger anfangen. Deswegen sind sie auch weniger leicht mobilisierbar. Nur, sage ich es einmal so wie wenn man es aus einem Comic herausnimmt, es kämpft die Rechte gegen das System. Ja? Und da geht es um alles momentan. Und ich glaube, das nimmt die Leute dann schon eher mit. Also das heißt, da geht es jetzt um jede Wahl und da denken sie auch die mit Europa nichts auffangen können, da muss ich jetzt hingehen, ja? Weil da es kommt, die Entscheidungsschlacht ist nahe. Nicht? Und das ist halt auch ein bisschen jetzt eine Schlacht um Europa, weil ja die ganze Migrationsfrage eine europäische Frage ist und das hat jetzt schon der letzte Hausmeister im 21. Bezirk begriffen, ja? Dass das nicht mehr österreichisch zu lösen ist, sondern das national zu lösen, das muss man europäisch lösen, nicht? Weil wir haben halt nicht die Herrschaft über die Grenzen.
Man kann eine Festung Österreich
bauen. Ja, Festung Österreich. Ja, aber ich meine, natürlich kann man alles bauen, nicht? Aber wenn der Ansturm dann so groß ist, weil alle anderen alles durchlassen, wird diese Festung auch zerbröseln werden. Also die Menschen kriegen das schon ein bisschen mit. Und jetzt auch, es geht ja viel durch, das ist, was in Europa sonst passiert, mit Italien und Niederlande und Frankreich. Und das geht schon ein bisschen rein. Und ich glaube, deswegen wird der europäische Kontext wird jetzt wichtiger werden. Also die europäische Frage ist wichtiger, weil sie viele Leute auch als nationale Frage erkennen. Also nicht mehr, was das ist irgendwas in Brüssel, was geht mir das an, sondern ach, das hat Auswirkungen auf mich persönlich. Deswegen glaube ich, dass auch die FPÖ besser mobilisieren wird können. Also das glaube ich schon.
Ein Duell, das wir auch bereits ausgestrahlt haben, war das Duell zwischen Reinhold Lopatka, also dem ÖVP-Spitzenkandidaten, gegen Harald Wilimski, dem FPÖ-Spitzenkandidaten. Da sind zwar auch verhaltensoriginelle Begriffe wie Quaqua und sie sind ja völlig daneben und ich weiß nicht, was gefallen. Aber da ging es tatsächlich auch um schwere inhaltliche Vorwürfe. Da hat zum Beispiel der Reinhold Lopatka versucht, das ein bisschen wie einen roten Faden durch die Sendung zu ziehen. Der Vorwurf, die FPÖ würde es eigentlich auf einen Exit anlegen und hat auch dementsprechende Anträge zitiert, bereits nach 2016, nach dem Brexit, hätte die FPÖ ein ähnliches Begehren gehabt, die Bevölkerung zu fragen. Ist das die richtige Strategie der ÖVP?
Glaube ich nicht. Und ich sage auch gleich, warum. Im Moment herrscht ja in der gesamten Bevölkerung ein großes Fragezeichen zur Europäischen Union. Und zwar glaube ich nicht prinzipiell, sondern so, wie es derzeit gehandhabt wird. Es wird die Administration in Frage gestellt, es wird letztlich Ursula von der Leyen sehr oft in Frage gestellt, es wird das Verhalten der Spitzenebene in der EU gegenüber verschiedensten Krisenherden in Frage gestellt und es wird dieser schwerfällige Apparat, der eigentlich unglaublich viel Geld kostet, das ist das, was man immer wieder hört, wer verdient was, wer kriegt wie viele Reisekostenzuschüsse, wer kriegt Wohnungsbeihilfen, wie lang und wie viel. Das heißt, allgemein ist die Bevölkerung in Österreich, und das wissen wir von etlichen Umfragen, von den europäischen Ländern her eigentlich am Schlussfeld, mit Skepsis gegenüber der Europäischen Union. Daher, und immer wieder hört man, selbst heute noch, obwohl man immer wieder predigt, dass es natürlich auch Frieden gibt und dass es viele, viele Vorteile hat, gegenüber aller Nachteile, die zweifellos zu nennen sind, hört man ja immer wieder, dass man doch austreten soll, weil wir sind Österreich und da kommt dann sofort wieder der Schilling und da ist alles wieder gut.
Weil dann haben wir das, die Schilling ist in der Krise.
Naja, aber da haben wir dann wieder die besseren Zahlen und da haben wir dann nicht das, was uns der Euro alles eingebracht hat, weil die Leute glauben das ja zum Teil. Und daher, glaube ich, ist die Strategie keine gute. Ich glaube, und das verstehe ich nicht, warum das nicht in die Politikerinnenköpfe hineingeht, ich glaube, dass derzeit die einzige Strategie ist, Realitäten klar zu sagen und Zukunftsvisionen zu haben. Was können wir als österreichische Mandatare in der EU anpacken, so dass es realistisch ist und trotzdem als Vision gesehen wird. Und dieses ewige auf die Vergangenheit hinschauen, das derzeit gemacht wird und damit auch von Lopatka gemacht wird, ist etwas, was ich nicht als Strategie empfehlen würde. Und wäre ich jetzt ein Berater der Österreichischen Volkspartei, dann hätte ich da auch schon wieder jetzt sagen müssen, setzt nicht genügend. Und inzwischen, ich hab's angedroht, wenn man das bei fast allen sagt. Also ich halte es nicht für eine gute Strategie.
Was Lopatka in diesem Duell auch immer wieder gemacht hat, ist natürlich den Unterschied zwischen ihm und oder zwischen ÖVP und FPÖ festzumachen. Und er hat überhaupt gesagt, und man muss dazu sagen, Reinhold Lopatka galt ja früher mal als Verfechter von Schwarz-Blau, also jetzt sehe er überhaupt keine Parallele mehr. Und hat die FPÖ explizit Komplizen von Wladimir Putin genannt. Mhm. Ist das clever?
Naja, ich meine, ich schaue mir die ÖVP an und sehe Ratlosigkeit. Nicht? Und jetzt da versuchen sie halt irgendwie, sage ich mal, so den Punkt zu finden, wo man den Knopf zu finden, wenn man den drückt, ist alles anders. Nicht? Und das ist so eine tastende Suche und bis jetzt haben sie ihn nicht gefunden. Und ich glaube, in einem EU-Wahlkampf müsste man halt auch ein bisschen, und ich glaube, das hat der Andrea richtig gesagt, formulieren, was wir Österreicher und Österreicherinnen von der EU haben wollen und was bisher nicht funktioniert. Also das müsste eigentlich das Konzept der ÖVP sein, zu sagen, ja, wir setzen auf die EU.
Die sagen aber ja, aber. Ja. Dafür kriegen sie ja Kritik von den Neos zum Beispiel, dass sie ja, aber sagen.
Die Neos, ja. Die retten Österreich vor Trump, also es ist alles super. Ich meine, also da würde ich mich jetzt nicht an denen sehr orientieren, weil die haben ihre Wählergruppe und die macht das. Aber nur die ÖVP hätte also mehr sagen müssen, was wollen wir mit der europäischen konservativen Gruppe, was wollen wir da durchsetzen? Und das machen sie aber nicht. Ich habe das Gefühl, dass sich der Reinhold Lopatka in diesem Wahlkampf immer mehr an den Ottmar Karas verwandelt und desto mehr man zum Ottmar Karas wird, desto sichergestellter ist es, dass man die Wahlen verliert. Also dass man die Liebe zur EU und da kuschelt man sich ein, ja, und in Wirklichkeit kriselt es an allen Ecken und Enden. Da braucht man einen Plan. Man braucht einen Plan, weil das macht ja die FPÖ, finde ich, gescheit. Die hat ihre vier Punkte auf dem Plakat dastehen. Wo sind die Probleme? Nicht? Und das fängt halt an mit dem Asyl, ja, und geht runter bis zur Corona-Politik. Ja. Ja, da muss man halt, da erwarten sie die Menschen jetzt Antworten. Nicht? So, und das machen sie nicht. Und jetzt wird es ersetzt, und das halte ich für problematisch, immer durch diese ewigen Angriffe gegen die FPÖ, die aber eher unpolitisch sind. Weil, ja, okay, das ist jetzt der Putin, die sind die Putin-Knechte und ich weiß nicht. Also, ich meine, das nimmt ja keiner als das wahr. Ja? Und ich meine, ich habe etwas Lustiges in Deutschland erlebt. Da ist ja das versucht worden, mit dem Schröder zu machen, der Putin-Knecht und so. Und dann hat dieses Ganze auf einmal draht, wie dann die Sarah Wagenknecht gesagt hat, na, wenn der so gute Beziehungen zu Putin hat, warum nutzt man die eigentlich nicht aus und lässt ihn mit dem reden, dass man dieses und jene Problem besser lösen könnte. Also ich meine, mit dem kommt man nicht weiter. Ich glaube, was sich die Menschen wünschen, das sehe ich aus allen unseren Studien, die wollen, dass dort endlich Frieden herrscht und dass es wieder normale Beziehungen gibt und es ist eine Minderheit, die dann halt da kriegsverliebt ist und da würde ich mehr auf das setzen, als das noch weiter zu eskalieren, das ist eh schon ungut genug.
Gut, das werden allerdings keine österreichischen Politiker entscheiden, wie dieser Krieg.
Nein, nicht. Man kann ja was machen.
Grundsätzlich, aber das ist komplizierter. Wir schalten in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter über das, was sich in Europa abspielt, nämlich einerseits eben der Aufstieg von ziemlich vielen rechtsaußen oder rechtspopulistischen Parteien und aber auch das erste Attentat auf einen Polit-Premierminister in Europa seit etlichen Jahrzehnten. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Freitagsduell mit Bernhard Heinzelmeier und Andrea Gdolski. Und wir haben schon ausführlich über die österreichische Politik geredet, die EU-Wahl. Und die findet logischerweise nicht nur in Österreich, sondern in allen EU-Staaten statt. Und überall wird eigentlich ein Aufstieg der Rechtspopulisten prognostiziert. Oder überall nicht, aber in sehr vielen Ländern. In einem Land, wo bereits die quasi Parlamentswahlen so ausgegangen sind, nämlich in den Niederlanden, ist es jetzt Geert Wilders, einem doch sehr provokanten Rechtspopulisten, auch wenn der einen anderen, wieder ganz anderen Stil als die FPÖ hat, gelungen, eine Regierung zu bilden. Und er erklärt schon, es wird die härteste Asylpolitik aller Zeiten in den Niederlanden gegeben. Was bedeutet das auch für uns jetzt?
Also ich sehe mit einer gewissen Sorge natürlich diesen Rechtsruck, der sich da so wie ein Feuer über Europa ausbreitet, wobei ich betonen muss, dass es sich in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ausprägt. Mhm. Wenn wir uns anschauen, Italien, da hat man sich viel härtere Vorgangsweisen erwartet und die Ministerpräsidentin ist eigentlich, würde ich sagen, für die Verhältnisse, wie sie den Wahlkampf geführt hat, jetzt eigentlich sehr gemäßigt, fast schon konservativ. Das heißt, Gott sei Dank prägt sich's unterschiedlich aus. Die Niederländer waren ja immer schon so, dass sie eine relativ harte Linie fahren konnten. Dort waren auch in der Opposition eher sehr harte Rechte am Werk. Es hat ja auch da Übergriffe, Attentate gegeben. Und es hat also sehr, sehr viele Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, in dem Land darf man da nicht scherzen. Ich halte das für sehr problematisch, weil ja doch diese Regierung, die jetzt steht, mit eigentlich gleich vier rechten Parteien gemacht worden ist. Das heißt, hier kommt ein großer Schwung von hinten. Da geht es nicht um Koalitionen, wo Rot-Schwarz oder von mir aus Schwarz-Blau oder von mir aus Rot-Grün oder Schwarz-Grün sind, sondern da gibt es eine Koalition, die ja inhaltlich einer Meinung sind. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, sie werden eine Vorbildwirkung natürlich haben, weil alle die jetzt nach einem schärferen Migrationsgesetz rufen und das zum Teil zu Recht, muss man sagen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man nur deswegen, wenn man über Migration einmal nachdenkt und sich fragt, ob alles bis jetzt richtig gelaufen ist, man gleich automatisch auf der rechten Spur fahren muss. Und da, glaube ich, wird sich natürlich schon ein bisschen etwas bewegen. Und das ist vielleicht auch das, ich weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe, was du gemeint hast, da kannst dann schon auch EU-Wahlen mobilisieren, die eigenen Kernwähler, wenn dort das so klar steht. Weil dann können die hinzeigen und sagen, na schaut, die machen eine Partei, haben sofort eines der wichtigsten Themen in Angriff genommen, zack, bumm, und machen auch noch gleich ein Gesetz. Und schauen wir uns das an, das wird vielleicht gut. Mhm. Und das ist...
Man muss dazu sagen, der Geert Wilders ist jetzt nicht eins zu eins mit der FPÖ vergleichbar und schon gar nicht mit der AfD, weil da hätte er wahrscheinlich selber Probleme, mit der AfD gemeinsam zu gehen. Aber hat das Implikationen? Ist das jetzt überhaupt noch ein Tabubruch, nachdem in Italien Giorgia Meloni, und ja, sie hat alle positiv überrascht, aber die Partei ist faktisch ja die postfaschistische Partei, oder wird das langsam zu einer Art neuen Normalität in Europa?
Also ich glaube, es gibt ein Muster und das ist wirklich übergreifend, dass man, wenn man eine Partei, die am Rand steht, wenn man der das Zeichen gibt, dass man sie akzeptiert und anerkennt und dass man, wenn man sie auch in die Verantwortung reinnimmt, dann hat das einen zivilisierenden Effekt. Also das ist ganz, ist erkennbar. Hat angefangen mit der deutschen Linkspartei, weil da haben sie auch immer gesagt, die ist keine demokratische Partei. Und das ist immer über die demokratischen Parteien gesprochen worden. Dann hat man die reingeholt, ja, und jetzt sind sie sozialdemokratischer als die Sozialdemokraten unter Bruno Kreisky. Also das heißt, die Linkspartei, die ist einfach sozial demokratisiert. Bei der Meloni ist es ähnlich. Nicht? Also die rückt, wie die Andrea richtig gesagt hat, immer mehr in Richtung einer konservativen Politik. Das ist, also das Problematische ist weg. In Frankreich deutet sie auch sowas an, weil mit dem neuen Vorsitzenden der Front ist er das, oder heißt er jetzt anders?
Nicht?
Genau. Ja. Das heißt, jetzt, heißt auch anders. Nicht? Also das ist auch ein bisschen, der ist auch ein bisschen anschlussfähiger. Ja? Und ich denke mir, das würde dann sogar mit der AfD gelingen. Weil wenn die Partei akzeptiert wird, dann fließen auch mehr, dann strömen mehr Menschen zu, die auch geliebt werden wollen und die nicht nur als Sekte am Rand stehen wollen und davon allen gehasst und das sie dann wohlfühlen. Also insofern glaube ich, dass das in den Niederlanden ganz einen guten Effekt haben wird. Und wenn man sich jetzt das politische Programm anschaut von denen, da sind ja Dinge dabei, die sich viele Leute wünschen. Und das ist so ein Kontrastprogramm zur deutschen Ampel, würde ich sagen. Weil zum Beispiel, man darf nicht immer nur auf die Ausländerfrage schauen. Ne? Die ist natürlich jetzt total wichtig, weil das ist das wichtigste Wildes-Thema. Aber zum Beispiel die Energiepolitik. Mhm. Ne? Also ich habe gesagt, 4 neue Atomkraftwerke. Ne? Und die Überförderung, sage ich, dieser Green Economy-Sachen, dass man die ein bisschen zurückfährt. Das finde ich ganz interessant. Das ist ein guter Ansatz, auch wirtschaftspolitisch dort und da ein guter Ansatz. Also ich denke mal, das ist einmal der Versuch, auf die Probleme unserer Zeit eine andere Antwort zu geben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diese Einbahnstraße einmal weg ist. Es geht nur in eine Richtung und die ist immer grün-konservativ oder grün-rot und das ist immer dasselbe. Und es geht immer nur um Klimapolitik und immer nur um die Transformation. Ja? Also die haben auch wieder gesagt, das ist mir auch wichtig, dass man sagt, naja, Transformation, Veränderung ist wichtig, aber doch irgendwie, dass man ans Alte anknüpft. Und das ist auch die nationale Frage, die Kultur, die gemeinsame. Also da ist schon einiges drinnen, was durchaus auch wertvoll ist. Und wenn man das nicht radikal macht, ja, dann glaube ich, geht das auch in die Breite und das kann vernünftig werden.
Ne? Mhm. Grundsätzlich muss man aber trotzdem sagen, dass wahrscheinlich Gerd Wilders, bei ihm war übrigens immer das Hauptthema die Sorge vor Islamisierung, Islam, mehr gemeinsam hat mit Marine Le Pen und Jordan Bardella als mit Herbert Kickl oder Frau Weidel oder gar Herrn Höcke. Das fällt in der EU derzeit auf. Das ist auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass wenn man nicht nur Sekte sein will, muss man sich anders verhalten. Dass zum Beispiel Marine Le Pen arbeitet seit vielen Jahren an der Dediabolisierung und hat damit auch gewisse Themen ein bisschen abgesoftet. Jordan Bardella erklärt jetzt, dass da Jean-Marie Le Pen antisemitisch agiert hat und will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Die FPÖ kettet sich ein bisschen an die AfD, wo eigentlich jeden zweiten Tag jetzt auch Ermittlungen sind, wo der Höcke jetzt gerichtlich auch für einen SA-Spruch verurteilt wurde und die quasi mitunter Nazi-Verdachtsfälle als Partei sind. Ist das klug von der FPÖ?
Nein, natürlich ist es nicht klug, weil sie damit aus diesem Rand, aus diesem Eck nicht herauskommen können. Ich glaube nur, ich sage was sehr Brutales, weil wir sind ja da nicht in der Gute-Nacht-Sendung und wir wollen ja auch unseren Zuseherinnen und Zusehern ein bisschen griffige Diskussionsthemen geben. Ich glaube, sie sind nicht so intelligent wie die anderen. Ich glaube, es ist das Potenzial an visionär denkenden Politikerinnen und Politikern und jenen, die einfach Lösungen bringen können, relativ gering. Und die da sind, können sich offensichtlich nicht durchsetzen. Sondern da ist eben wirklich so dieses Schlagwortdenken und dieses immer wieder Skandieren von Statements. Ich meine, ich sage das was ganz was Blödes, was ja der Babler auf einer anderen Ebene auch macht. Weil der wirft ja auch im Staccato einfach nur etwas raus und arbeitet nicht aus, nimmt sich nur 2-3 Punkte und arbeitet die aus, weil die FPÖ hat so die 4 Punkte aufgezeigt, aber ausarbeiten tut sie auch nichts. Und das ist der Punkt. Also entweder, und da wäre ich dann verärgert, halten die österreichische Bevölkerung für so blöd oder sie haben eben wirklich keine visionären, kreativ denkenden und lösungsorientiert arbeitenden Menschen. Das ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann. Weil so rennen sie halt schon immer wieder in die Gefahr, dass sie in diesem radikalisierten Eck bleiben.
Es könnte ja nach der EU-Wahl auch eine Entscheidung aufgezwungen werden, der FPÖ, wenn man weiß, dass Marine Le Pen eigentlich nicht mehr mit der AfD gemeinsam in einer gemeinsamen Fraktion sitzen will, eben weil die permanent anstreifen und ich drücke es jetzt freundlicher aus als der deutsche Verfassungsschutz an Rechtsextremismus und Neonazismus. Wofür sollte sich die FPÖ dann entscheiden? Weiter im Verbund mit der AfD oder doch lieber zu versuchen, mit Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gerd Wilders und Giorgia Meloni?
Naja, ich würde mich dann doch eher an der Meloni orientieren, weil die ja gezeigt hat, wie man dieses Gedankengut, und ich würde davor warnen zu sagen, das Gedankengut ist jetzt weg, ja, ist so, wie man dieses Gedankengut gesellschafts- und anschlussfähig macht. Also insofern, wenn man rational handelt, ja, dann müsste man das machen. Nein, was man nicht übersehen darf, ist, dass diese Parteien halt, da hat jede Partei eine eigene Geschichte. Weil man, die AfD hat keine Geschichte, weil die ist quasi aus dem Boden gestampft worden. Da ist ein bisschen was aus anderen rechten Splitterparteien eingeflossen, aber sonst ist das mehr oder weniger eine Neugründung. Und da haben sie halt unterschiedlichste Strömungen in der Partei festgesetzt. Und ich glaube, da ist noch immer, das hat ja mit der Altvorsitzende gesagt, das ist, glaube ich, richtig formuliert, das ist ein gäriger Haufen und da geht es noch immer um die Orientierung. Ja? Da gibt es halt die Landesverbände im Osten, die sind eher sehr extrem rechts, und dann gibt es, also das sind sehr verschiedene. Verschieden, ne? Noch. Und das muss sie klären. Das wird sicher ein Klärungsprozess sein, der lang dauert. Und sie kommen auch von außen unter Druck. Insofern werden sie auf den Druck reagieren, weil wenn nicht jeder Mensch, die Institution reagiert auf Druck von außen, außer als ein Idiot. Ne? Also es gibt ja Leute, die reagieren auf keinen Druck von außen, die haben einen Vogel. Ja? Und die scheitern meistens nicht, weil irgendwie nennt man das Ganze Sozialisation und man muss irgendwie mit der Gemeinschaft, in der man drin ist, mit der Gruppe irgendwie arrangieren. So, also denke mal, da wird einiges bevorstehen. Für die FPÖ ist sicher gescheiter, wenn sie den Kurs hat, ja, sich zu öffnen, ja, und neue Gruppen anzusprechen, ist es sicher gescheiter, sie an den liberaleren Strömungen, an der liberaleren Definition von Rechtspolitik auszurichten. Das muss ich schon sagen. Obwohl die Partei, und das muss man auch sagen, das ist, und deswegen sind sie nicht so beweglich, die hat ja eine Geschichte, die weit zurückreicht, ja, und die sind ja in Wirklichkeit, das ist für mich vielleicht ein kleiner Dissenspunkt, für mich sind die nicht dumm, die sind ja alle sehr, da sind viele drin, die sehr reflektiert sind und wissen, woher sie kommen und die ein Projekt haben, das sie sagen, das müssen sie jetzt weiterentwickeln und die sind nicht beliebig. Also wenn ich bei der FPÖ eins sagen kann, aus meiner Anschauung, es ist keine beliebige Partei, die schnell einen großen Sprung macht. Also die bewegt sich schon im Strom ihrer geschichtlichen Entwicklung. Und dann kann man ein bisschen dorthin mehr austarieren oder in diese Richtung. Aber so beliebige Sprünge macht die nicht. Das ist nicht so wie die Franzosen, die sagen, so, jetzt machen wir alles anders, jetzt haben wir sich das überlegt und springen irgendwie. Das machen die nicht. Insofern erwartet man sich da von der FPÖ einfach auch zu viel. Ja?
Ich möchte nur zur Aufklärung sagen, ich habe nicht gesagt, sie sind dumm, sondern ich habe gesagt, es gibt zwei Varianten. Entweder sind sie ja, in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Weil wenn ich nicht sehe, und da gehe ich jetzt sehr unpolitisch in die Diskussion, wir hatten es heute schon ganz am Anfang, wenn ich nicht sehe, dass wir in einem Europa stecken, das voll von Schwierigkeiten, Herausforderungen und Krisen ist und wir gemeinsam alle verlieren und daher müssen eigentlich, unabhängig von welcher Partei, alle interessiert sein, das zu tun. Und wenn sie das nicht tun, frage ich mich, warum. Und da kann ich es nicht ganz nur mit der Geschichte erklären, sondern da muss ich mich fragen, was ist da los? Entweder glauben sie, dass die Linie gut ist für die Bevölkerung, und das war meine Frage, habe bitte auch nicht gesagt, dass die österreichische Bevölkerung dumm ist, aber entweder glauben die Politiker, dass sie dumm sind, oder es sind Leute drinnen, die nicht so kreativ und visionär sind, um das Wort ein bisschen besser zu formulieren. Entschuldigung. Aber du hast natürlich recht. Geschichte ist immer etwas, was einem ein bisschen schwer um den Hals hängt. Mhm.
Gut, das hat den Jörg Haider allerdings auch nie daran gehindert, ziemliche Sprünge
in die...
Genau, ich sag's nur. Grundsätzlich. Danke, Andrea Gdolzke, danke, Bernhard Heinzelmeier. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause.